Willkommen zu einer neuen Folge. In diesen doch sehr bewegten Zeiten der Unsicherheiten beschäftigen wir uns heute mit einem Thema, das für viele gravierende Einschnitte in der IT-Landschaft bedeuten würde. Stellen Sie sich mal ein Szenario vor, das die meisten von uns wahrscheinlich für reine Science-Fiction halten. Die politische und wirtschaftliche Allianz des Westens, wie wir sie kennen, zerbricht. Und das führt zu einem harten digitalen Bruch zwischen Europa und den USA.
Wobei man bei hartem Bruch nicht an einen kompletten, ich sag mal, Internet-Blackout denken darf.
Okay.
Das ist kein Szenario, bei dem jemand einen großen roten Knopf drückt. Es ist eher eine schleichende Fragmentierung. Man muss sich das vorstellen wie eine Mauer, die Stein für Stein aufgebaut wird.
Also hier eine neue Exportkontrolle?
Genau, dort eine Sanktion gegen einen bestimmten Sektor, dann ein neues rechtliches Verbot, das den Datenaustausch einschränkt oder die plötzliche Abkopplung von einer wichtigen Plattform.
Und das trifft uns dann ja nicht nur bei den großen Cloud-Anbietern, sondern bei ganz alltäglichen Dingen, oder? Ich denke da an Software-Updates, Lizenzen.
Ja, absolut. Vielleicht sogar internationale Zahlungssysteme, die plötzlich nicht mehr funktionieren. Es geht um die gesamte digitale Lieferkette.
Puh.
Und genau deshalb ist das für jeden, der in der IT-Verantwortung trägt, zwar ein beunruhigendes Szenario, aber, und das ist wichtig, kein Grund zur Panik.
Sondern?
Es ist vielmehr ein Weckruf. Denn was hier wirklich gefragt ist, ist Resilienz. Die Maßnahmen, die man gegen so ein Digital Decoupling ergreift, sind im Grunde dieselben, die auch vor einem massiven Ransomware-Angriff schützen.
Ah, okay.
Oder vor Lieferkettenrisiken oder bei der Einhaltung strenger EU-Vorschriften.
Das ist ein interessanter Gedanke. Wir reden also nicht über eine völlig neue, exotische Bedrohung. Dieses geopolitische Risiko ist quasi der ultimative Stresstest für eine gute, saubere IT-Architektur, die wir eigentlich schon immer hätten haben sollen.
Exakt. Es zwingt uns, die Hausaufgaben zu machen, die vielleicht schon länger auf dem Zettel stehen.
Okay, machen wir es mal ganz konkret. Stellen wir uns vor, dieser Bruch passiert nächsten Dienstag. Viele Unternehmen, auch hier in Deutschland, sind ja bis über beide Ohren in US-dominierte Plattformen investiert.
Mhm.
Mein ganzes Unternehmen läuft auf M365, meine Entwickler arbeiten auf GitHub und unsere Infrastruktur liegt bei einem der großen amerikanischen Hyperscaler. Was passiert dann am Mittwoch? Gehen bei mir die Lichter aus?
Das ist die Kernfrage und das Schreckensszenario. Es muss nicht sofort alles dunkel werden, aber die Probleme könnten sich schnell auftürmen. Das Erste, was passieren könnte, ist, dass Dienste durch neue Exportkontrollen eingeschränkt oder tatsächlich ganz abgeschaltet werden.
Und weg sind die Daten?
Plötzlich ist der Zugriff auf die CRM-Daten weg oder die Kollaborationsplattform ist einfach nicht mehr erreichbar.
Und selbst wenn der Dienst an sich noch läuft, gibt es ja noch andere Abhängigkeiten. Ich bezahle meine Cloud-Rechnung ja meistens über ein US-Zahlungssystem.
Ein absolut realistisches Risiko.
Wenn das blockiert wird, schaltet mir mein Anbieter dann nicht einfach den Strom ab, weil die Rechnung nicht bezahlt werden kann?
Genau das kann passieren. Eine blockierte Abrechnung, ein eingefrorenes Konto bei einem zentralen Anbieter, das kann den gesamten Betrieb lahmlegen. Und dann gibt es da noch ein oft unterschätztes Problem, den Login in proprietäre Formate.
Ah ja.
Nehmen wir an, Sie bekommen noch die Chance, Ihre Daten zu exportieren. Was nützt Ihnen ein Terabyte an E-Mails, Tickets oder Kundendaten, wenn Sie in einem Format vorliegen, mit dem keine andere Software etwas anfangen kann?
Nichts. Das ist, als hätte man all seine Familienfotos in einem speziellen Format von einer Firma gespeichert, die pleite gegangen ist.
Perfekter Vergleich. Man hat die Dateien noch, aber sie sind im Grunde wertlos.
Und der Super-GAU wäre dann wahrscheinlich, wenn ich mich nicht mal mehr anmelden kann, um überhaupt zu versuchen, meine Daten zu retten.
Das ist der vielleicht kritischste Punkt von allen, die Abhängigkeit von US-Identitätssystemen. Wenn die Anmeldung und der Zugriff über einen solchen Dienst laufen und dieser ausfällt,
dann stehe ich vor meinem eigenen digitalen Haus und der Schlüssel passt nicht mehr.
Genau.
Man sieht ja schon, dass die Anbieter darauf reagieren. AWS hat ja, glaube ich, für 2026 eine European Sovereign Cloud angekündigt. Das zielt doch genau in diese Richtung, oder?
Richtig.
Ein System zu schaffen, das selbst bei einer solchen geopolitischen Abkopplung weiter funktioniert, weil es rechtlich und operativ in Europa verankert ist.
Richtig. Das zeigt, dass der Druck im Kessel steigt und das Thema bei den Anbietern sehr ernst genommen wird. Aber es gibt noch einen zweiten großen Risikobereich, und der ist nicht hypothetisch, sondern schon heute Realität.
Und der wäre?
Die Datenübermittlung zwischen der EU und den USA. Das ist ja seit Jahren ein juristisches Minenfeld.
Stichwort Schrems 2.
Genau. Wir hatten Safe Harbor, das wurde gekippt. Wir hatten das Privacy Shield, das wurde durch den EuGH für ungültig erklärt. Das aktuelle EU-US-Data Privacy Framework steht ebenfalls permanent unter Beschuss.
Was heute also legal ist, kann morgen schon ein riesiges Compliance-Problem sein. Und dann bin ich als Unternehmen gezwungen, den Datentransfer abzuschalten, selbst wenn die Technik noch funktioniert.
Exakt. Das ist der juristische Albtraum. Aber was ist mit den Werkzeugen selbst, die wir täglich nutzen? Meine Firewall, mein Virenscanner, die bekommen ihre Updates von einem Server in Kalifornien.
Guter Punkt. Wenn diese Verbindung gekappt wird, bin ich dann nicht plötzlich schutzlos?
Das ist der dritte kritische Punkt, die Softwarelieferkette. Ein Bruch könnte bedeuten, dass Hersteller nicht mehr liefern dürfen oder, noch schlimmer, Sicherheitsupdates blockiert werden.
Das macht aus einer modernen Firewall innerhalb weniger Wochen ein Sicherheitsrisiko.
Absolut. Dasselbe gilt für Code-Signing-Zertifikate, die die Echtheit von Software garantieren. Auch die hängen oft an US-Systemen. Und für die Entwickler ist die Abhängigkeit von Plattformen wie GitHub oder öffentlichen Paketmanagern wie NPM oder Maven eine massive Achillesferse.
Und während all das passiert, zieht die EU selbst die Zügel an und macht Resilienz zur Pflicht.
Ja, das ist ein ganz entscheidender Treiber. Die NIS-2-Richtlinie, die ja bis Oktober 2024 in nationales Recht umgesetzt werden musste, erweitert die Pflichten für sehr viele Unternehmen ganz erheblich. Der Druck kommt also von allen Seiten.
Okay, das Bild, das Sie da zeichnen, ist ziemlich düster. Die zentrale Frage für jeden Verantwortlichen muss also lauten: Wie verhindere ich im Ernstfall, alles zu verlieren? Aber die Antwort kann ja nicht sein, sofort alle US-Technologien aus dem Unternehmen zu werfen. Das wäre für 99% der Firmen schlichtweg unmöglich.
Richtig. Ein Rip and Replace wäre unrealistisch und auch gar nicht zielführend. Es geht nicht darum, alles US-Amerikanische zu verbannen. Es geht darum, die kritischen Abhängigkeiten so zu entkoppeln, dass ein harter Schnitt eben nicht mehr existenzbedrohend ist.
Okay, und wie macht man das?
Man kann das Ganze auf ein einfaches Resilienzdreieck herunterbrechen. Wenn in der Krise alles zusammenbricht und Sie nur drei Dinge retten können, dann sollten es diese sein. Erstens.
Die Datenhoheit.
Also die puren Daten. Die Rohdiamanten meines Unternehmens.
Genau.
Die volle Kontrolle über ihre Backups. Die Fähigkeit, Daten in offenen, nutzbaren Formaten zu exportieren. Und idealerweise haben sie unveränderliche Sicherungen.
Okay, Datenhoheit. Was noch?
Das zweite ist, Sie haben es vorhin schon angesprochen, der Zugriff auf diese Daten.
Die Schlüssel zum Tresor.
Perfektes Bild. Der zweite Punkt ist Identität und Zugriff. Sie brauchen ein lokal von Ihnen kontrolliertes System für Zugriffe. Sie brauchen Notfallkonten, sogenannte Break-Glass-Accounts und Admin-Zugänge, die auch dann noch funktionieren, wenn die Cloud-Anbindung weg ist.
Klar. Und der dritte Punkt?
Der dritte Punkt des Dreiecks ist die reine Betriebsfähigkeit. Eine aktuelle, gute Dokumentation, funktionierende Notfallpläne und die Fähigkeit, Ihre Systeme auf einer alternativen Plattform wieder hochfahren zu können.
Das klingt verblüffend ähnlich zu den Prinzipien, die man auch für die Abwehr von Ransomware anwendet.
Der Vergleich ist absolut passend.
Die Geopolitik ist also quasi nur ein anderer Angreifer. Statt eines Kriminellen, der meine Daten verschlüsselt, ist es eine politische Entscheidung, die mich aussperrt. Der Effekt ist derselbe.
Exakt. Ein geopolitischer Bruch wirkt wie ein Ransomware-Event ohne Verschlüsselung. Der Zugriff ist weg, die Dienste sind weg, die Identität ist weg.
Aber das ist ja auch eine gute Nachricht.
Ja. Denn wer bereits resilient gegen Ransomware aufgestellt ist, ist es meistens auch gegen Geopolitik. Eine bewährte Regel, die hier wie dort gilt, ist die 3-2-1-1-0-Regel für Backups.
Die müssen Sie kurz erklären.
Gerne. Das bedeutet, halten Sie immer drei Kopien Ihrer Daten vor, auf zwei verschiedenen Medientypen, davon eine Kopie extern, also außer Haus.
3-2-1. Verstanden.
Die vorletzte 1 steht für eine Kopie, die entweder offline oder unveränderbar ist. Und die 0 am Ende ist die wichtigste Ziffer. 0 ungeprüfte Backups.
Ah, weil ein ungetestetes Backup kein Backup ist.
Genau. Sondern eine Hoffnung.
Okay, die Strategie ist klar. Kontrolle behalten. Aber wie sieht denn ein praktikabler europäischer Zielzustand aus? Mal ehrlich. Für ein Unternehmen, das seit einem Jahrzehnt seine Kultur und Prozesse auf M365 aufgebaut hat, ist eine Migration doch ein gigantisches Unterfangen.
Das ist ein absolut berechtigter Einwand.
Die Umstellungskosten, die Schulungen,
Ist das nicht für die meisten eine Utopie?
Und deshalb ist der erste Gedanke, wir ersetzen jetzt M36 durch eine Open-Source-Alternative, meistens der falsche Ansatz.
Sondern?
Der entscheidende Punkt ist nicht das Etikett EU oder Open-Source, sondern die Portabilität durch offene Standards. Es geht darum, Brücken zu bauen, nicht darum, die alte Stadt niederzureißen, bevor die neue überhaupt steht.
Das heißt, eine Mischung aus verschiedenen Bausteinen.
Genau. Erstens, ja, gezielt EU-Provider für neue Projekte nutzen. Zweitens, die souveränen Angebote der US-Konzerne, die ja kommen, ernsthaft prüfen. Und drittens, Open-Source-Komponenten strategisch dort einsetzen, wo sie die größten Abhängigkeiten auflösen.
Geben Sie mal ein paar Beispiele, wo offene Standards den Unterschied machen.
Nehmen wir die Identität. Statt alles fest mit einem Anbieter-Login zu verdrahten, setzt man auf offene Standards wie SAML oder OpenID Connect.
Macht den Anbieter austauschbar.
Richtig, beim Speicher. Statt ein proprietäres API zu nutzen, verwendet man S3-kompatiblen Speicher. Den bieten Dutzende von Anbietern weltweit. Bei der Anwendungsentwicklung. Man packt Anwendungen in Container und orchestriert sie mit Kubernetes. Das läuft überall.
Verstehe. Diese Standards sind die eigentliche Versicherung gegen Login.
Viel mehr als der Name des Anbieters, ja.
Das klingt nach einem riesigen Umbauprojekt. Wie kann ein Unternehmen so etwas stemmen, ohne das Tagesgeschäft zu stören? Gibt es da einen Fahrplan?
Den gibt es und er ist schrittweise. Der allererste Schritt ist, eine Abhängigkeitskarte zu erstellen. Man muss wissen, welche Systeme liegen wo, wo werden die Identitäten verwaltet und vor allem, wo liegen unsere Kronjuwelen.
Aber genau dieser erste Schritt, eine komplette Abhängigkeitskarte, klingt in einem großen Unternehmen nach einem Projekt, das Jahre dauern kann.
Deswegen startet man mit einer 80-20-Regel.
Okay.
Man fragt nicht, wovon sind wir alles abhängig, sondern welche 5 Systeme dürfen auf keinen Fall gleichzeitig ausfallen. Man fängt bei den kritischsten Punkten an. Das schafft erste Erfolge.
Und dann?
Schritt 2 ist dann, eine Sovereign Landing Zone aufzubauen. Das ist das technische Ziel, die neue Infrastruktur bei einem EU-Anbieter. Man baut sozusagen erst das neue Haus, bevor man den Umzugswagen bestellt.
Und parallel dazu kümmert man sich um die Schlösser.
Exakt. Schritt 3 hat höchste Priorität und läuft parallel. Die Identität entkoppeln. Wer die Identität kontrolliert, kontrolliert den Betrieb. Notfallkonten einrichten und testen ist hier essentiell.
Und wenn das Fundament und die Türen da sind, geht es ans Einrichten.
Genau. Schritt 4 ist, die Datenportabilität zu erzwingen. Das bedeutet, Datenexporte zu automatisieren und konsequent auf offene Formate zu setzen. Schritt 5 ist dann die eigentliche Migration der Applikationen. Und hier gilt oft, neu aufbauen ist besser als umziehen. Es ist häufig schneller, eine Standardanwendung neu aufzusetzen, als eine alte Installation 1:1 zu verschieben.
Und der letzte Schritt sorgt dafür, dass das Ganze keine einmalige Aktion bleibt.
Richtig. Schritt 6 sind regelmäßige Exit-Tests. Das ist wie eine Brandschutzübung. Man simuliert 1 bis 2 Mal im Jahr den Ausfall eines Anbieters und prüft, ob die Notfallpläne wirklich funktionieren.
Das ist ein umfassender Plan. Aber was kann ich denn morgen schon tun, ohne gleich ein riesiges Projektbudget zu beantragen?
Es gibt einige sehr konkrete Sofortmaßnahmen. Erstens, Backups prüfen. Sind sie wirklich unveränderbar? Liegt eine Kopie wirklich offline? Und wann wurde der letzte Restore-Test sauber dokumentiert?
Okay.
Zweitens, Quellcode und Artefakte spiegeln. Einen eigenen Mirror für den Code von GitHub und für wichtige Softwarebibliotheken anlegen. Das schafft sofort Unabhängigkeit.
Das sind schon 2 sehr handfeste Punkte. Was noch?
Drittens, einen Identitätsnotfallpfad einrichten und, ganz wichtig, testen. Die besagten Break-Glass-Konten definieren und sicherstellen, dass die Leute wissen, wie man sie benutzt.
Okay.
Viertens, Datenexporte automatisieren, wo immer es mit einfachen Mitteln geht. Und fünftens, ein simpler Punkt. Verträgen lesen. Was steht dort zu Kündigung, Datenexport und Gerichtsstand?
Man sichert sich also für einen extrem unwahrscheinlichen, aber potenziell katastrophalen Fall ab und verbessert ganz nebenbei den täglichen Betrieb.
Absolut. Am Ende ist digitale Souveränität ein Projekt der betrieblichen Kontinuität. Das Risiko ist real geworden. Wer jetzt in Portabilität, Exit-Fähigkeit und die Kontrolle über die eigene Identität investiert, gewinnt mehrfach.
Mehr Resilienz, weniger Abhängigkeit, bessere Compliance.
Genau.
Also in einer seltsamen Wendung ist die Vorbereitung auf dieses geopolitische Worst-Case-Szenario eigentlich das Beste, was wir für unsere alltägliche operative Exzellenz tun können.
Die eigentliche Erkenntnis ist vielleicht genau das. Diese geopolitische Bedrohung zwingt uns dazu, endlich die Hausaufgaben in der IT zu machen, die für eine robuste Infrastruktur ohnehin notwendig wären.
Es geht also nicht nur um einen Plan B.
Nein, es geht darum, den Plan A von Grund auf widerstandsfähiger zu gestalten. Und die vielleicht spannendste Frage, die man sich als nächstes stellen sollte, ist, wenn wir diese Resilienz einmal erreicht haben, welche völlig neuen digitalen Geschäftsmodelle werden dadurch erst möglich?
Das war unser Podcast. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Hinweis zur Produktion. Dieser Podcast wurde erstellt mit Unterstützung von ChatGPT, Notebook ML und Gemini Nano. Redaktion Silvio Mertsch. Wenn Sie Fragen oder Themenwünsche haben, schreiben Sie uns an info@mertsch-web.de.